Guten Morgen. Bin wieder heimgekehrt aus dem Urlaub. Einige haben das schon mitbekommen in der vergangenen Woche. Unter anderem war ich im Wendland und in Berlin mit dem Roller und mit meinem Iglu-Zelt und zwischendurch auch mal in einem Elektronik-Shop, um meine E-Mails abzurufen und mal einen Blick auf unsere Homepage zu werfen. Das ist ganz interessant, also das mal zu machen. Ich mache das häufiger bei Elektronik-Shops, dass ich dann unsere Homepage dort einstelle. Es stehen ja immer so Computer herum. Ist ein heißer Tipp, wenn ihr mal da seid und dann einfach die Seite, die Einstellung auf unsere Homepage. Und ein ganz nettes Gespräch in diesem Zusammenhang. Ich hörte nämlich plötzlich, wie da Leute sagten, in dieser Kirche bin ich noch nie gewesen. Und dann bin ich so näher angetreten und stellte fest, es sind Leute aus Schortens, die auch im Wendland Urlaub machten und plötzlich auf der Homepage unsere Kapelle sahen. Ja, und dann haben wir ein längeres Gespräch miteinander geführt. Ich habe mich dann als Pastor geoutet und ich hoffe, dass Sie wahrmachen, was Sie versprochen haben, hier einmal aufzukreuzen. Ich weiß nicht, was ihr im Urlaub alles erlebt habt. Mir fiel vor einigen Tagen ein Schlager ein, der 1970 beim großen Contest, Eurovision Song Contest, der deutsche Beitrag war. Wer von euch weiß das? Ein bisschen Frieden war es nicht. Da haben wir, glaube ich, mit gewonnen. Aber hier, glaube ich, nur den dritten Platz gemacht. Michaela war es auch nicht. Ja, ist auch schon über 40 Jahre her, ne? Ich gebe euch mal einen heißen Tipp. Das Lied hat ein bisschen zu tun mit der Geschichte, die uns Christine gerade vorgelesen hat. Genau, Wunder gibt es immer wieder. Wer wusste das? Ja, Applaus an dieser Stelle, das ist doch toll. Wunder gibt es immer wieder. Und dieses Lied wurde gesungen von Katja Epstein. Könnt ihr euch noch erinnern? Dass manche Menschen ganz hoffnungslos sind, nicht mehr glauben, dass das Glück auch mal zu ihnen kommt, aber es steht ja eigentlich vor der Tür, weil Wunder gibt es immer wieder. Und man könnte auch über die Bibel diese Überschrift setzen. Wunder gibt es immer wieder. Von der ersten bis zur letzten Seite der Heiligen Schrift wird uns von Wundern berichtet. Allerdings sagt die Bibel nicht, Wunder gibt es immer wieder, sondern sie sagt, Wunder wirkt er immer wieder. Der lebendige Gott, Jesus Christus im Neuen Testament. Eine Fülle von Wundergeschichten, die uns dort begegnet. Aber nun wäre die Bibel einfach nur ein Berichtsbuch aus früheren Zeiten, wenn die Wunder nicht auch heute noch passieren würden. Und ich glaube, dass jeder, der mit Jesus unterwegs ist, in seinem Leben Wunder erlebt. Nicht nur bei sich selber, sondern auch bei anderen, mit denen er zusammen unterwegs ist. Ich glaube, dass Wunder etwas ganz Normales sind. Dass es sie immer wieder gibt in unserem Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wunder gibt es immer wieder. Auch diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, steht dafür. Und es wäre schön, wenn ich jetzt an dieser Stelle einen Freiwilligen mal hätte. Ja, kommst du nach vorne? Das heißt, bleib da erstmal sitzen an der Stelle. Ich brauche noch vier weitere Freiwillige. Etwas stärkere Leute. Da nehme ich den Thomas, der ist ja auch kräftig. Ja, du machst auch mit, ja? Und noch einen dritten? Kurt, du bist ja jetzt durch die Erntearbeit auch richtig stark geworden, sehe ich. Nummer drei und Siegfried, Nummer vier, ja? Und wir haben ja gerade in der Geschichte gelesen, da ist ein gelähmter Bettler, der sich also selber nicht mehr bewegen kann. Und der wird von vier Leuten, sage ich jetzt mal, vielleicht waren es auch 6. Jeden Tag an die schöne Pforte des Tempels gebracht. Und ich lade euch jetzt mal ein, mal unsere Heidi hier nach vorne zu tragen. Also Heidi nicht laufen, das muss also richtig erlebt werden, ja, um das mal mitzukriegen. Ist gar nicht so einfach, sich tragen zu lassen. Aber dieser Mann war das gewöhnt. Wir lesen ein Kapitel später, Apostelgeschichte 4, dass er über 40 Jahre alt war und dass er von Mutterleib an gelähmt war. Von Mutterleib an, also 40 Jahre Training im Getragenwerden. Und hier sehen wir das, ja, mit Stuhl, das ist auch sehr gut. So, und jetzt stell ruhig hier vorne hin. Hier ist die schöne Pforte des Tempels. Sehr schön. Herzlichen Dank euch vier. Und Heidi, du bleibst jetzt noch sitzen. Ihr dürft wieder an den Platz. Heidi, bleibt hier sitzen, hier vorne. Ja? Herzlichen Dank, dass ihr da mitgemacht habt. Heidi, und ich bitte dich, du brauchst heute kein Wort zu sagen hier, aber ich bitte dich einfach so einige Dinge mal so auch zu zeigen. Wie stellst du dir das vor? So ein Bettler, der da sitzt, ja, gelähmt, du sitzt da auf deinem Platz. Vielleicht, man kennt ja auch so Bettler, wie würdest du den einfach jetzt so darstellen? Wie würdest du den zeigen? Ich würde vorschlagen, also so, ja, genau, die Hand geöffnet, wunderbar. Die Hand geöffnet, ja, und vielleicht den Kopf etwas gesenkt. Den Kopf etwas gesenkt. So sehe ich Bettler ganz häufig sitzen, den Kopf gesenkt. Die gucken die Leute gar nicht an, sondern haben einfach nur die Hand geöffnet. Und da gehen dann die Leute vorbei. Einige gucken nicht hin, andere machen einen großen Bogen. Wir haben das mal bei einem Jugendmissionsteam-Einsatz ausprobiert. Da waren wir in Köln mit einem Evangelisationszelt und wir sind dann vor den Kölner Dom gegangen, wo viele Bettler saßen und haben uns einfach dazugesetzt. Und das war also ganz interessant dabei, auch die Leute zu beobachten, die einen keines Blickes würdigten oder andere, die einen Bogen machten. Wir saßen ja an der schönen Pforte des Kölner Domes, ne, und da musste man vorbei und dann gingen die so und taten, als ob sie einen nicht sehen würden. Und ich habe im Nachhinein diese Bettler bewundert, die also mit einem dicken Fell dort saßen und ihre Hände aufhielten. Da gab es auch Kommentare, die wir mitgekriegt haben. Kommentare wie, es gibt doch das Sozialamt. Warum sitzt er hier? Hat er keine Lust zu arbeiten? Oder einer von unseren jungen Leuten, der da saß, sozusagen in der Bettlerrolle, dem wurde gesagt, willst du dir nur wieder Drogen davon kaufen, von dem Geld, das ich dir gebe? Dafür ist mir mein Geld viel zu schade. Und wir haben dann im Nachhinein darüber gesprochen und haben gesagt, so gehen wir auch häufig um mit Leuten, die uns bettelnd irgendwo begegnen. Vielleicht nicht nur in der Stadt, sondern auch vor unserer Haustür. Manchmal klingelt es bei mir und dann will jemand was von mir haben. Und dann berufe ich mich innerlich manchmal auch auf dieses schöne Wort, das dann Petrus und Johannes dem Bettler sagen, nämlich Gold und Silber haben wir nicht. Ich habe kein Geld zu verschenken. Es gibt wichtigere Dinge, für die ich mein Geld einzusetzen habe. Und wenn ich richtig darüber nachdenke, muss ich sagen, jedes Mal, wenn ich mir selber oder einem anderen das gesagt habe, habe ich gelogen. Das stimmt nicht. Ich habe mehr Geld als die meisten Menschen in dieser Welt. Und ich glaube, vielen von uns geht es so. Auch wenn wir sagen, wir leben immer auch an der Grenze. Aber viele Menschen in dieser Welt nichts, vielleicht nur Schulden und leben im Minus. Und wir berufen uns dann gerne auf dieses Apostelwort und sagen, ja, also um Geld und Silber geht's doch nicht. Petrus und Johannes hatten wirklich kein Geld. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass sie kurz vorher mit allen anderen Geschwistern in der Gemeinde alles Geld auf einen Haufen gelegt hatten. Sie legten alles zusammen. Und sie lebten sozusagen dann miteinander von dem, was sie da zusammengelegt hatten. Und da hatte Petrus und da hatten Johannes auch sein Portemonnaie dazu gelegt. Und das, was sie an Gold und Silber gehabt haben, mitgebracht haben, vielleicht erwirtschaftet haben in ihrem Leben, vielleicht auch als Alterssicherung. Und sie waren so begeistert über das Geschenk der Gemeinde, dass sie gesagt haben, keiner unter uns in der Gemeinde soll Hunger leiden oder Not leiden. Wir legen einfach zusammen und jeder kriegt das, was er nötig hat. Geld, Gold und Silber haben wir nicht. Ich weiß nicht, mit welcher Erwartungshaltung dieser Bettler dort sich an die schöne Pforte setzen ließ. Ich weiß auch nicht, mit welcher Erwartungshaltung du heute Morgen hier in diesen Gottesdienst gekommen bist. Und ich habe einmal schon gesagt, es ist wichtig, was für eine Erwartungshaltung wir haben. Was für einen Glauben wir haben. Manchmal habe ich so gepredigt. Aber wenn nur diese Geschichte im Neuen Testament stünde als Wundergeschichte, dann muss ich sagen, dieser Bettler hat sicherlich nicht erwartet, dass an diesem Tag etwas Wunderbares in seinem Leben geschieht. Sondern der ist wie jeden Tag dort am Tempel zugange. Gebeugten Hauptes und offener Hand. Vielleicht hat er erwartet, ich kriege heute vielleicht mal ein paar Euro mehr in meine Hände gedrückt. Vielleicht kommen da ein paar reiche Leute oder ein paar Fromme. Das war ja ein guter Platz, die schöne Pforte des Tempels. So wie der Kölner Dom und viele Bettler wissen das, wenn man an solchen frommen Orten sitzt, da begegnen einem auch fromme Leute, die haben ein schlechtes Gewissen. Und die geben, weil sie vielleicht ein schlechtes Gewissen haben. Vielleicht so eine Erwartung, heute kriege ich mehr als gestern. Da war das Ergebnis ganz mager. Aber ich glaube, dass er nicht im Traum daran gedacht hat, dass ein Wunder in seinem Leben passiert und dass er gesund werden wird. Und schon gar nicht hat er das von diesen beiden Männern da erwartet, die ihm da begegnen. Denn ihm begegnet ja nicht Gott oder ein Engel, den Gott sendet, sondern zwei ganz normale Menschen, so wie du und ich. Die begegnen ihm. Und als die dann vor ihm stehen bleiben und dann sagen, sieh mir, sieh uns in die Augen. Das ist ja interessant. Dass Petrus und Johannes nicht so im Vorbeigehen ihm die Hände auflegen und ihn segnen. Oder vielleicht sogar in der Stille. Das mache ich heute, wenn ich durch die Stadt marschiere, dass ich Menschen in der Stille segne. Das ist auch eine interessante Erfahrung, die man dabei sammeln kann. Kann man viele Geschichten erzählen. Aber das machen sie an dieser Stelle nicht. Sie gehen nicht einfach vorbei und sagen, Gott segne diesen Bettler. So in der Stille. Sondern sie treten vor ihn hin und sagen, sieh mir in die Augen. Das ist interessant, auch immer wieder bei Jesus zu beobachten, dass wenn er heilt, er nie im Gießkannenprinzip einfach heilt, sondern dass es immer zu einer persönlichen Begegnung kommt zwischen Jesus und dem jeweils Kranken. Da legt Jesus darauf Wert, dass da nicht nur irgendwelche Wunder passieren, sondern dass es zu einer persönlichen Begegnung kommt zwischen ihm und Menschen. Das haben diese beiden Apostel, Petrus und Johannes, sicherlich von Jesus gelernt. Auf Begegnung, auf Beziehung. Und die fängt damit an, dass man einander in die Augen guckt, dass man einander von Angesicht zu Angesicht begegnet. Ich bekam vor langer Zeit ein E-Mail und da stand drin, Gregor, wann können wir uns mal wieder in die Augen gucken? Wann können wir uns mal wieder in die Augen gucken? Man kommuniziert ja heute auf ganz vielfältige Art und Weise, aber nichts ist eigentlich schöner, als jemandem gegenüber zu sitzen und ihm in die Augen zu gucken. Das kann man mit dem Handy noch nicht, vielleicht mit Skype, aber auch nicht so richtig. Und das fasziniert mich an dieser Geschichte, dass dieses Wunder so beginnt, dass Simon, Petrus und dass Johannes vor diesem Bettler stehen bleiben. Nicht vorbeigehen, auch ihn nicht nur in der Stille sehen, sondern ihm in die Augen gucken. Und ihm auch sagen, guck uns in die Augen. Es geht jetzt um dich und wir sind an dir persönlich interessiert. Dann kommt dieser Satz, Gold und Silber haben wir nicht. Und dann dieser Satz im Namen Jesu. Steh auf und geh umher. Aber damit ist das Wunder noch nicht zu Ende. Sondern sie fassen ihn dann bei der Hand. Lest die Geschichte nochmal nach, Apostelgeschichte 3. Und dann werden seine Knöchel stark und seine Fersen, so heißt es hier in der Geschichte. Und dann steht er auf im Namen Jesu. Und später werden dann die Apostel gefragt, was denn dahinter steckt, hinter diesem Wunder, das ja viele erlebten, weil sie den Bettler ja kannten, tagtäglich an ihm vorbei marschierten und nun plötzlich sahen, wie der herumsprang und fröhlich tanzte, dass er nun wieder gehen konnte oder überhaupt gehen konnte. Er war ja von Mutterleib an krank. Und da sagt Petrus, das ist geschehen durch den Namen Jesus. Und es gibt in keinem anderen Heil und Rettung als nur in diesem Namen Jesus. Wunder gibt es immer wieder. Und selbst wenn du heute Morgen ohne Erwartung in diesen Gottesdienst gekommen bist, vielleicht auch ohne Glauben, dass sich in deinem Leben etwas grundlegend ändern könnte. Dass du wieder auf deine eigenen Beine kommst, so wie der Gelähmte hier in unserer Geschichte. Und dann selbst verantwortlich leben kannst. Nicht mehr als Bettler vor den Menschen, sondern nur als Bettler vor Gott. Dann bist du hier richtig. Und du bist deshalb hier richtig, weil er, Jesus, hier in unserer Mitte ist. Und weil er hier auch seine Leute hat, die ihn kennen, so wie Petrus und Johannes ihn kannten, die selber auch ganz ohnmächtig sind, aber die einen Namen haben, den Namen Jesus, und die wissen, dass dieser Name Jesus, die Anrufung dieses Namens Jesus, Unmögliches möglich macht. Und Menschen, die am Boden sind, wieder auf die Beine stellt. Warum erzählt uns die Bibel Wundergeschichten? Warum wird uns diese Geschichte in Apostelgeschichte 3 berichtet? Warum gibt sich die Bibel nicht damit zufrieden, nur die großen Heilstatsachen zu nennen? Für uns, dass Jesus für uns am Kreuz starb und auferstanden ist von den Toten. Oder uns nur vom Himmel zu erzählen, von der Herrlichkeit. Wir haben davon gesungen, wenn Gottes Herrlichkeit erscheint, dass es dann kein Leid mehr geben wird und kein Schmerz und kein Geschrei. Warum werden uns auch Wundergeschichten erzählt, die hier in unserem Leben sozusagen mitten im Alltag passieren, wie damals an der schönen Pforte des Tempels in Jerusalem. Ich muss öfters darüber nachdenken, warum die Bibel Wundergeschichten erzählt. Es gibt ja sicherlich viele Gründe. Aber eine Antwort auf diese Frage fand ich vor einiger Zeit in einem Tierfilm. Einige von euch wissen das, am Nachmittag im Fernsehen laufen immer so Filme aus dem Zoo. Ne? Kennt ihr das? Da sind immer so betroffene Zoowärter da zugange. Und da wurde unter anderem die Geburt eines Elefantenbabys gezeigt. Hochinteressant, das mal so ganz aus der Nähe zu sehen. Hatte ich vorher noch nie gesehen. Ich hatte Panik, als das Elefantenbaby dann so zum ersten Mal so richtig ein Stück herausguckte und denkt, Mensch, das ist aber ziemlich tief, das ist da runter. Aber machte dem Elefantenbaby nichts aus, fiel einfach runter, plumps. Und dann lag dieser kleine Fleischberg dort unten und versuchte, sich auf die Beine zu stellen. Aber das gelang diesem kleinen Elefantenbaby nicht. Und nun passierte für mich das Interessante, was auch gleichzeitig die Antwort war auf meine Frage, warum erzählt uns die Bibel Wundergeschichten? Die Mutter des Elefantenbabys trat in Aktion. Was machte die Mutter des Elefantenbabys? Sie stupste das kleine Elefantenbaby an und ließ es nicht in Ruhe, bekam sogar dann noch so einen sanften Tritt mit diesem gewaltigen Elefantenfuß, ließ es nicht in Ruhe, bis es aufstand. Und dann ein ganz nettes Bild, dieser große Rüssel von der Elefantenmama und der kleine Rüssel von dem Elefantenbaby, wie die sich so ein bisschen ineinander verschlungen haben. Und dann stand dieses Elefantenbaby auf. Noch ein bisschen wackelig auf dem Bein, klar. Aber offensichtlich ist das für ein Elefantenbaby überlebenswichtig. Nicht nur, dass es eine Mama hat, so ein Elefantenbaby, sondern dass es auch aufsteht. Und ich habe den Eindruck, dass es auch für Christen eine ganz wichtige Geschichte ist. Nicht nur, dass wir einen Papa im Himmel haben, einen Vater, sondern dass wir aufstehen. So wie der Blinde aufgestanden ist. Vielleicht ist es lebenswichtig, aufzustehen und nicht sitzen zu bleiben. Und ich glaube, dass die Bibel uns Wundergeschichten erzählt, um uns mit diesen Wundergeschichten anzustupsen und vielleicht auch sanfte Tritte zu geben und mir vielleicht zu sagen und mitzuteilen, Gott ist größer, als du denkst. Jesus kann mehr, als du für möglich hältst. Wunder gibt es immer wieder, auch in deinem Leben. Und selbst wenn du dich arrangiert hast, nach über 40 Jahren, völlig verständlich, mit deinem Schicksal. Wenn du sagst, ist nun mal so. Ich hänge am Boden, die anderen können laufen. Ich gebe mich damit zufrieden. Selbst wenn du dir vielleicht ein dickes Fell hast wachsen lassen, gegen alle, die da vorbeikommen und ihre Kommentare abgeben. Selbst wenn du gar nichts mehr vom Leben erwartest, nur die paar Groschen, die da ab und zu in deine Hand fallen. Wunder gibt es immer wieder. Und Gott erzählt dir diese Geschichten. Und Jesus tut diese Geschichten. Und er tut sie auch durch Menschen, lesen wir hier in der Apostelgeschichte, indem er sie als seine Werkzeuge benutzt. Damit du nicht liegen bleibst. Und er tut es so lange, bis du aufstehst und gehst. Das ist die Sehnsucht, die Jesus in seinem Herzen hat, wenn er uns heilen möchte. Gott hat uns, wozu hat er uns berufen, ursprünglich? Wozu sind wir Menschen geschaffen worden? Gott zu Adam und Eva und führt den beiden die gesamte Schöpfung vor. Alle Herrlichkeiten, die er schaffen hat, alle Kreaturen. Und dann sagt er zu den Menschen, und du aber herrsche darüber. Unsere Berufung ist, ein gestandener Mann und eine gestandene Frau im Reich Gottes zu werden. Du herrsche darüber. Und dann kam die Sünde und die Schuld und dann kamen alle möglichen Schicksalsschläge und dann kam die Krankheit und dann kam die Not und all das hat sich auf uns gelegt und beherrscht uns. Und wir sitzen plötzlich nicht mehr da oder stehen nicht mehr da, wo wir eigentlich stehen sollen. Sondern wir werden gelegt, uns zu Boden gedrückt und am Boden gehalten. Und das will Jesus nicht. Er ist gekommen, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Wunder gibt es immer wieder, dass du aufstehst und dass du merkst, ich bin ein Kind des himmlischen Vaters, ein Königskind. Einer, dem nichts etwas anhaben kann, Liebe Gottes ist so groß und so stark und trägt dich und lässt dich laufen, dass weder Hohes noch Tiefes, weder Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges dir irgendetwas anhaben können. Ich wünsche dir, dass du heute Morgen das erlebst, dass Jesus dich anschaut. Und dass er vielleicht so einen Gedankenstopp bei dir setzt. Stopp, haben wir heute Morgen gehört im Gottesdienst. Dass du dich nicht beherrschen lässt von deinen negativen Gedanken, es bleibt alles so, wie es ist. Und dass du die Hand ergreifst, die er dir entgegenstreckt. So wie Petrus und Johannes das bei dem Bettler gemacht haben. Und auf die Beine kommst. Ich wünsche dir das. Wunder gibt es immer wieder. Auch heute Morgen hier in diesem Gottesdienst.